ARD Sounds.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt zu KI und Jetzt. Bevor wir einsteigen ins Thema, stellen wir uns immer noch mal kurz vor. Ich bin Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin vom Saarländischen Rundfunk. Und du bist?
Ich bin Aljoscha Burchert, ich bin Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI.
Und normalerweise geht es ja bei uns um aktuelle Themen rund um künstliche Intelligenz, aber heute nicht. Und das habe ich mir gewünscht, denn wir sprechen heute über die Geschichte der künstlichen Intelligenz. KI ist zwar jetzt gerade der neue heiße Scheiß, wie man so schön sagt, aber die Grundlagen, die wurden, Aljoscha, schon vor 70 Jahren gelegt.
Ja, das ist wirklich ein älteres Thema. Für viele Leute hat die Geschichte der KI 2022/23 begonnen mit dem Erscheinen von ChatGPT. Und wir nutzen aber alle im Alltag schon viel, viel länger KI-Navigationssysteme, Suchmaschinen, Empfehlungen im Onlinehandel. Aber das heißt nicht mehr KI. Ja, also was im Alltag funktioniert, ist ein Navi. Und das, was noch neu ist, was wir noch nicht so kennen, was so ein bisschen Science-Fiction-Touch hat, das ist dann immer KI.
KI und jetzt? Der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Und was mir auffällt, wenn man auf die Geschichte der KI schaut, die Highlights, die in den Medien gefeiert wurden, das waren immer Spiele. 1997 hat Deep Blue Schach gewonnen. 2011 hat IBM Watson Jeopardy, diese Quizshow, gewonnen. Und 2016 hat AlphaGo dann Go, dieses asiatische Brettspiel, gewonnen. Das hatte auch nichts mit Alltagsrelevanz zu tun. Eigentlich total interessant. Ja, wir feiern die Computer, wenn sie spielen können. Und wenn sie mit unserem Alltag was zu tun haben, dann machen wir eine Decke des Schweigens drüber.
Wenn sie uns beeindrucken, ne? Wenn sie uns beeindrucken und uns schlagen können.
Und nicht gefährlich werden.
Ja? Eben, genau
das. Weit weg sind. Das ist total interessant.
Und was ich nicht wusste, also erstmal, dass KI schon so alt ist. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass die KI-Entwicklung in Deutschland und auch hier in Saarbrücken passiert ist. KI made in Germany sozusagen. Und einer, der daran maßgeblich beteiligt war und ist, das ist unser Gast heute. Aljoscha, magst du ihn vorstellen?
Ja, natürlich. Es ist für mich eine riesige Freude, dass wir den Gründungsdirektor und heutigen Chefberater der Geschäftsführung am DFKI heute zu Gast haben. Damit eben auch mein Ex-Chef. Und ich lese jetzt mal den kompletten Titel ab. Es ist Professor Dr. Rea Natt, Dr. H.C. Mult, Wolfgang Walster. Hallo, Herr Walster.
Hallo.
Das sind viele Titel, würde ich erst mal sagen, Herr Walster.
Ja, wenn man Ehrendoktorwürden bekommt, dann kann man ja ab drei, muss man das dann abkürzen mit Mult. Eigentlich habe ich 5 weitere Doktortitel. Und die können wir natürlich hier nicht alle immer vorlesen. Lege ich auch keinen Wert drauf.
Dann wäre die Sendezeit zu Ende.
Das stimmt. Wir wollen heute gemeinsam auf die Geschichte der KI schauen, auf die Grundlagen, auf die Meilensteine, auch auf die Meilensteine, an denen Sie, Herr Walz, damit gearbeitet haben. Und zufälligerweise habe ich erst vor kurzem einen Film gesehen, The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch und Keira Knightley von 2014. Da geht es um den Mathematiker Alan Turing, der mit seiner Turing-Maschine, die, ja, man kann sagen, Basis für algorithmische Berechnung gelegt hat. Also für das, was KI heute ja auch macht. Fangen wir jetzt ganz von vorne an, Herr Walster. Warum kann man denn sagen, ist das ein Grundstein der KI?
Ja, das war ein Grundstein, aber nicht das offizielle Gründungsdatum. Das war ja dann in den USA bei der Dartmouth-Konferenz genau vor 70 Jahren die Gründung. Und Turing hat ja schon vorher veröffentlicht. Er war übrigens kein Amerikaner, sondern er kam ja aus England, arbeitete in England. Und er war eigentlich sehr stark engagiert im Bereich Chiffrierung und Dechiffrierung. Also praktisch Codes zu knacken von anderen Geheimdiensten und so weiter. Das war eigentlich sein Hauptthema immer wieder als Mathematiker.
Ja, genau. Und dafür hatte er seine Turing-Maschine gebaut. Hintergrund ist, dass die Nazis damals einen sehr schwer zu knackenden Code benutzt haben, mit dem das Militär hin und her gemorst hatte. Habe ich in dem Film gelernt, wie man merkt. Und diesen Code, Enigma heißt der, von den Nazis, hat er mit seiner algorithmusbasierten Maschine geknackt. Und heute nutzen wir immer noch den von ihm entwickelten Turing-Test. Wie genau funktioniert der nochmal?
Der Turing-Test, den kann man ganz einfach erklären. Das ist praktisch die Imitation eines Menschen. Und zwar hat er gesagt, ja, wir machen das so. Ein Mensch stellt Fragen einmal in ein Mikrofon rein und er weiß jetzt nicht, ob die Antwort von einer Maschine kommt, einem Computer, oder von einem Menschen. Und wenn das wirklich signifikant ist, dass man es nicht mehr unterscheiden kann, dass man man setzt 100 Testpersonen ran und davon sagen aber 80, nee, das da war ein Mensch. Und in Wirklichkeit war es immer eine Maschine. Das ist eine sehr primitive Form eines Testes. Dieser Test wurde dann später sehr stark vereinfacht. Aber ich habe jetzt mal die Grundidee erklärt. Übrigens, neben Alan Turing in Großbritannien war ja der eigentliche Gründer, der heute immer zitiert wird, ist ja John McCarthy. Der hat auch den Namen Artificial Intelligence vorgeschlagen. Und sein Mitspieler war auch ein ganz berühmter KI-Forscher, Marvin Minsky, der dann später am MIT gearbeitet hat, und McCarthy war ja dann später in Stanford tätig. Beide waren wirklich absolute Pioniere. Ich habe sie auch zum Glück kennengelernt noch und öfters mit ihnen gesprochen. Leider sind sie inzwischen verstorben, aber das waren so unsere Vorbilder immer.
Und man müsste dann doch heute sagen, mit den heutigen Chatbots kann man ja locker den Turing-Test schlagen, dass die Leute nicht mehr wissen, ob da eine Maschine oder ein Mensch antwortet. Das heißt, man könnte sagen, sie haben es dann ja wirklich erlebt, dass von Turings Idee heute künstliche Intelligenz wirklich dann auch in seinem Sinne existiert.
Ja, das kann man sagen. Allerdings, wie gesagt, der Turing-Test ist nicht ausreichend. Es gibt zu viele Tricks, um das auszuspielen. Aber wenn Turing heute leben würde, würde er wahrscheinlich sagen, ja, die haben es bestanden.
Sollen wir dann noch auf die Dartmouth-Konferenz schauen und wie wichtig das war?
Ja, die Dartmouth-Konferenz war ja, wie gesagt, die erste dokumentierte Konferenz über KI, genau vor 70 Jahren. Und diese Konferenz, die hat praktisch den Weg geebnet, weil dann wurde der Name auch in anderen Kontexten benutzt. In Deutschland übrigens offiziell erst 50 Jahre von jetzt, also 20 Jahre hat es gedauert, bis dann der Begriff Künstliche Intelligenz hier auch salonfähig wurde. Und salonfähig heißt jetzt, da waren 15 Leute versammelt aus ganz Deutschland. Das waren auch alle, die sich für KI interessierten. Zum Teil noch gerade Studenten, die gerade absolviert hatten. Und dann wurde eine Fachgruppe in der Gesellschaft für Informatik, denn die KI gehört ja zur Informatik, gegründet. Das war dann die Geburtsstunde in Deutschland, die man
das
offiziell...
Das war 1975 und Sie als, glaube ich, Diplomant oder Student waren dabei.
Ja, ich war dabei. Ich hatte gerade meine Diplomarbeit eingereicht. Ja, richtig.
Aber man muss ja dazu sagen, Sie haben gesagt, dass KI salonfähig wurde. So manchmal muss man es ein bisschen einschränken, denn ich denke, für viele andere Informatikerinnen und Informatiker war doch KI eigentlich eher sowas wie ein Schmuddelkind, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Der Salon war sehr klein. Die Informatiker im Allgemeinen hatten ja einen Hintergrund in Mathematik und Physik und haben dann rund heraus erstmal das Ganze angezweifelt. Und was soll das denn überhaupt? Wir müssen ja erstmal die mathematischen Grundlagen legen und so weiter. Also wir wurden nicht sehr stark anerkannt, aber das hat uns natürlich gestärkt. Wir fühlten so ein bisschen uns als Revoluzer. Wir haben da vieles wegstecken müssen. Aber dann kamen die ersten Projekte, gingen los. Nur es gab ja keine, die begutachten konnten. Vielleicht hier als Anekdote mein erstes Chat-System haben RPM, das war ja ein Redepartnermodell. 1975 hatten wir die erste Veröffentlichung darüber. Aber dieses System, das war praktisch, wenn Sie es heute mit ChatGPT, konnte einiges, allerdings nur in einer beschränkten Domäne. Und zwar ging es nur um die Bestellung eines Hotelzimmers und Fragen natürlich, ob das entsprechend ausgestattet ist. Und bei diesem Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekamen wir nach 3/4 Jahren die Antwort, ja, da gibt es ja gar keine Gutachten. Wir können kein Gutachten, wir haben niemand, der da was von versteht. Wer soll das denn machen? Wir haben schon X-Professor gefragt. Ich sage, das ist ja das Letzte in der Forschung zu sagen, wir finden keine Gutachten.
Wir finden keine Gutachten.
Und dann haben sie zum Schluss durch meinen Ratschlag jemand gefunden, der kam aus Saarbrücken. Das ist Professor Hotz, sehr hoch verehrt. Der hat also quasi gesagt, ja, wir müssen mal die jungen Leute hier ranlassen und bringt mir mal ganz neue Themen. Und alles, was ganz neu ist, das soll erst mal gefördert werden. Also der war wirklich ein enfant terrible unter den anderen Kollegen. Und der hat uns zum Fliegen gebracht. Also das muss man wirklich sagen. Hätten wir den nicht gehabt, hätten wir unsere Projekte gar nicht starten können, weil also erstmal keiner da war. In den Projekten haben wir natürlich peu à peu dann Leute ausgebildet und schon in der nächsten Runde lief das dann glatter.
Aber man kann ja mal festhalten, auch schon von der Dartmouth-Konferenz aus, dass man oft die Zeiträume doch stark unterschätzt hat, in denen man Erfolge liefern würde. Dartmouth, die haben ja, glaube ich, auch gedacht, so in 4, 5, 6 Jahren haben wir die ersten so ein bisschen intelligenten Computer. Das wäre dann ja 1960 gewesen. Und auch Sie haben wahrscheinlich in den 70er Jahren gedacht, irgendwie 1980 oder in 2, 3, 4 Jahren haben wir Erfolge. Und die Erfolge haben dann oft ja fast Jahrzehnte gedauert, bis sie sich eingestellt haben. Also man brauchte wirklich einen sehr, sehr langen Atem. Und das ist ja so in der Forschungslandschaft dann auch nicht so richtig vorgesehen. Ne? Wenn da nach 1, 2 Projekten keine Erfolge kommen, dann wird es auch gerne mal wieder frostig.
Sehr richtig. Ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Deshalb, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man nochmal strukturiert die Geschichte etwas. Und Sie haben es ja schon am Anfang sehr richtig gesagt. Die erste Phase, und das waren immerhin 20 Jahre zwischen 1950 und 70, das waren eigentlich die heuristischen Systeme. Und zwar waren das im Wesentlichen Spiele. Sie haben ja Spiele schon angeführt, aber ich will es noch ergänzen von der Frühgeschichte. Das fing an mit Mühle, Dame, dann hatten wir Backgammon. Backgammon war ein Riesenerfolg, weil das das erste KI-System war, was wirklich den Weltmeister im Backgammon geschlagen hat. Mhm. Heute wird ja immer von Schach gesprochen, das war ja viel später.
Ja, wusste aber ich gar nicht, interessant.
Backgammon,
ja.
Backgammon war früher, ist auch einfacher das Spiel. Ja? Und dann haben wir systematisch alle Brettspiele abgehakt, was es so gibt. Das Letzte, was wir hatten, Sie hatten ja noch Go angeführt, noch wichtiger ist eigentlich Pokern. Beim Pokern müssen Sie ja auch etwas lügen oder geschickt das Pokergesicht auflegen, ja, und dann Vortäuschung falscher Tatsachen. Sie haben die gar nicht, die Karten. So, und dann im richtigen Moment. Und Sie dürfen auch nicht auffliegen. Das ist ganz schlecht. So, und dieses Pokern, das hat man erst vor 4 Jahren geknackt. Das ist also auch dort Weltmeister geschlagen. Also Poker ist an sich, weil es ja ein psychologisches Spiel ist, noch schwieriger, zumindest für Computer, als Trainer, billiger Trainer.
Ja. Ich hätte da jetzt noch mal eine technische Frage. Also wenn wir von Turing und von McCarthy und von Zuse kommen, Wie kann man sich das Ganze technisch vorstellen? Weil es ist ja nicht so, als hätten alle, die mit KI und auch Sie dran gearbeitet haben, schon in den 70ern und 60ern ein kleines Smartphone in der Hand gehabt. Wie ist das technisch? Also was hat man da in der Hand? Wie groß sind die Gerätschaften?
Sehr gute Frage. Die Technik, die war in der Hand überhaupt nicht, aber auch nicht im Raum. Das waren mehrere Räume. Also wir hatten zum Beispiel den ersten deutschen Telefunkencomputer. Der war ungefähr 15 bis 16 Meter lang, müssen Sie sich das vorstellen. Mhm. Aus einem und alles schön mit Mahagoniholz verkleidet. Sah aus wie so ein Kleiderschrank.
Wie so ein Schiff?
Ein Schiff, ja. Sehr anschaulich, sehr gut verarbeitet natürlich. Deutsche Wertarbeit am Computer außen, aber innen drin auch sehr gut. Der hatte schon einige tolle Feature, dieser Rechner. Ja, das war also der AEG TR-440. Mit dem haben wir die ersten KI-Programme geschrieben. Und dann kam aus USA die Welle der Digital Equipment Computer. Die waren auch sehr, sehr teuer und das war dann das Modernste. Die waren ursprünglich fürs Militär entwickelt, in den USA, in der Forschung, überall in den Top-Universitäten vorhanden. Und wir bekamen die auch und waren ganz stolz. Der war ein bisschen kleiner, aber füllte immer noch einen Raum, brauchte auch unheimlichen Strom und Klimatisierung natürlich. Und es war sehr schlecht zu schlafen daneben, weil er so laut war. Ich musste aber dort öfters übernachten. Als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, um die Hochleistung, die man brauchte damals schon für KI, zu bekommen, konnte man nur einer rechnen. Normalerweise waren das sogenannte Timesharing-Computer, also wo mehrere Benutzer gleichzeitig, wenn die KI machen, nur einen Benutzer. Und dann durfte ich gnädigerweise, weil ich den Rechenzentrumsdirektor gut kannte, ja auch mal immer nachts, und da mussten sie dort campieren, ja. Und bei der Lautstärke und bei dem Klima keine angenehme Vorstellung, dass ich dann die Arbeit abschließen konnte irgendwann mal.
Und um den Computern was beizubringen, heute lernt man ja, das wissen die meisten Leute ja aus großen Datenmengen, erschließen die Computer sich, was zu tun ist. Damals gab es die großen Datenmengen nicht und damals gab es auch die Rechenkapazität nicht. Damals wurde ja quasi noch per Hand programmiert, wenn man so will. Und Sie haben gesagt, heuristische Systeme. Das heißt, man hat sich dann überlegt, zum Beispiel, wie bewerte ich die Güte eines Schachbretts oder wie bewerte ich die Güte von nächsten Zügen, und hat sich dann überlegt, sogenannte Heuristiken, was könnten eben schlaue Züge sein, die ich als nächstes mache, und dann konnte das System, die eben so gut es ging, vorher rechnen, vielleicht ein oder zwei Züge vorausberechnen, sich überlegen, was könnte der Gegner machen. So hat man sich damals rangetastet. Ja, das war dann sozusagen das Umfeld, in dem man sich bewegt hat.
Richtig. Das ist ein sehr guter Übergang zu der nächsten Phase, denn in der Sprache, wenn man hier Sprachdialog machen musste, reicht die Heuristik ja nicht, sondern wir mussten dort wissensbasiert arbeiten. Sie haben auch völlig richtig gesagt, das mussten wir auch noch per Hand machen. Wir haben sogenannte Mini-Welten. Oft wurden wir verhohnpippelt mit der Aussage, ihr habt ja hier Disney World, kleine Mickey-Maus-Welten, da gibt's die Mickey-Maus und die rennt da durch ein Hotel, aber, und darüber hat sie Wissen. Das ist aber alles. Die kann, wenn man eine Frage stellt über ein neues Hotel oder allgemein über die Hotellerie, das funktioniert nicht.
Manchmal war es ja auch die Klötzchenwelt. Dann hat man gesagt, das rote Dreieck ist links vom blauen Kreis. Wo ist das rote Viereck? Und dann hat das System antworten können. Das waren die Dialoge, an denen man damals schwer gearbeitet hat.
gearbeitet. Okay, ihr musstet denen sozusagen irgendwas ganz Einfaches vorgeben, damit dann darauf geantwortet werden kann.
Und die Sätze mussten auch ganz einfach sein, weil man musste ja Subjekt und Verb und Objekt finden und dann musste man ja versuchen, diese Sätze genau zu, mit einer formalen Grammatik zu interpretieren und dann eben die entsprechende Antwort zu bauen. Das war alles eben noch sehr...
Einfache Welten.
Man wusste sehr genau, was passiert, aber es war eben eine sehr einfache Welt.
Genau. Dann kam man bei dem wissensbasierten System aber schon zu den semantischen Netzwerken. Also man hat dann praktisch die Semantik, die Bedeutung von Wörtern versucht, durch Verbindung zu anderen Wörtern zu definieren. Das war sehr viel Arbeit. Aber das ist noch bis heute im Einsatz. In den modernsten Systemen, zum Beispiel von Google Suchmaschinen, ist immer noch der sogenannte Wissensgraph. Der basiert eigentlich auf diesen semantischen Netzwerken. Also sehr interessant. Parallel zu den neuronalen Netzwerken, semantischen Netzwerke. Und um ein Beispiel zu geben, da wird zum Beispiel gesagt, naja, ein Kreis ist zum Beispiel eine spezielle Ellipse. Wenn man lernt, was eine Ellipse ist, ein geschlossener Kurvenkreis, hat zwei Achsen und die Achsen beim Kreis sind gleich. Wenn ich bei der Ellipse, dann kriege ich einen Kreis. Ne? Und solche Definitionen, die hat das System vorgekocht gekriegt von den Leuten, die das Wissensengineering, haben wir früher gesagt, gemacht haben. Aber es war nichts anderes als sozusagen ein Trainieren über den Nürnberger Trichter. Man musste dem System das alles mühsam eingeben. Ungefähr in den 90er Jahren ging es dann los, lernende Systeme. Das ist dann die dritte Phase der KI, wo man nicht mehr per Hand eingibt, sondern das System praktisch aus Daten lernen soll.
Aber die, wenn ich nochmal bleibe, die Euphorie, die man Ende der 70er Jahre, vielleicht so bis Anfang der 80er hatte, in die Expertensysteme, die ließ dann ja auch schon wieder so ein bisschen nach. Ja, da ging ja schon wieder so ein KI-Winter los. Wir wissen, KI kommt immer in Sommern und in Wintern. Da ging ein Winter los. Und jetzt erzählen Sie, das würde mich jetzt interessieren, da 1988 haben Sie ja das DFKI mit anderen zusammen gegründet. Da war doch eigentlich gerade tiefer Winter, oder?
Ja, aber nicht in Deutschland, zum Glück. Denn wir haben eigentlich immer das Prinzip verfolgt, dass wir nicht zu viel versprechen und auch sozusagen keine Märchen den Kunden erzählen und auch nicht den Behörden. Und dadurch hatten wir eigentlich ein gutes Image. Ich muss sagen, der Winter traf in Deutschland gar nicht ein. Und schon gar nicht fürs DFKI. Wir haben ja 1988 formal gegründet, aber ich habe 86, das muss ich das erste Papier vorlegen, was wir eigentlich machen. Und da haben wir auch schon nicht von Expertensystemen, sondern gesagt, das sind intelligente Fachsysteme. Wir arbeiten auf speziellen Fachgebieten und sagen, wir haben ein Fachsystem, was gut ist in der Reparatur von Waschmaschinen und ein anderes Fachsystem, was gut ist in der Lehre des, sag mal, Turing-Tests beispielsweise im Lernsektor. Insofern waren wir nicht ganz so übertreibend und das hat sich ausgezahlt. Sowohl das Ministerium, sogar die Industrie hat uns das abgenommen und wir haben damals mit Firmen, die man heute gar nicht mehr kennt in der Informatik, zum Beispiel die Firma Nixdorf oder die Firma damals noch Philips hat ja eigene Computer gebaut. Telefunken hatte ich schon genannt, auch Daimler Chrysler. Also wir hatten ganz andere Hardwarehersteller. Heute haben wir eine tolle Industriegesellschaft.
Was wurde damals entwickelt bei Ihnen, was heute bei der künstlichen Intelligenz noch von Vorteil ist?
Wir waren ja die Ersten, die Sprache und Bild verknüpften. Das ist heute ein ganz großes Thema, aber das haben wir gleich zu Beginn, als ich nach Saarbrücken kam, war es meine Idee, warum nicht mal versuchen, aus Videosequenzen Sprache herzustellen. Da habe ich mich mit einem Bildverarbeiter dann noch verheiratet, der auch Computer Vision machte, also Bildanalyse. Und was haben wir als Thema genommen? Die Sportschau. Damals gab es das Tor des Monats immer. Hm. Und wir haben gesagt, die Zielrichtung ist, ich sehe das Tor des Monats als Bildfolge und soll jetzt als KI-System dieses Bild kommentieren. Ja, also Müller hat gerade den Pass zu Beckenbauer gegeben und so weiter. Ja, und jetzt Tor und so weiter. Das sollte das System generieren. Und das ist heute ganz aktuell. Also wenn Sie auf die neuesten Tagungen gehen, dann versucht man das unter dem Stichwort multimodale Systeme. Und das wird auch erweitert. Also Systeme wie ChatGPT auch mit Bildverarbeitung kombinieren. Und das System soll dann Bilder sozusagen analysieren und eine Story draus machen, ein Narrativ erfinden oder sogar aus einer Sprachsequenz die entsprechende Filmsequenz generieren.
Das ist ja auch heute wieder das ganz große Thema, haben Sie schon gesagt, die Weltmodelle. Die Systeme sollen ja die Welt verstehen. Jetzt haben wir ChatGPT und so gehabt, die haben gelesen über die Welt. Aber es ist auch klar, um die Welt noch besser und genauer zu verstehen, muss man rausgucken, mindestens mal in Filme und in Videos reingucken, idealerweise vielleicht sogar als Roboter in der Welt umherfahren, um Erfahrungen zu machen. Und da haben Sie auch die Grundlagen damals schon gelegt, weil das auch damals schon
ja,
klar war.
Ja, richtig. Und beim DFKI stand das ja gleich am Anfang. Also wir hatten in der Deutschen Forschungsgemeinschaft hatten wir einen ersten Sonderforschungsbereich. Der hieß direkt Künstliche Intelligenz, wissensbasierte Systeme. Und da haben wir dieses System Vitra, visueller Translator, also ja, der alles übersetzte. Wir haben zum Beispiel eine Verkehrsampel in Karlsruhe überwacht und konnten dann automatisch Verkehrsverstöße auf Deutsch erklären. Auto mit der Fahrzeugnummer NNC und so weiter ist gerade bei Rot durchgefahren, ja, und so weiter. Es wurde da alles protokolliert von einer Kamera, also vom Fußball zur Cash-Generierung. Aber jetzt gehen wir natürlich weiter. Trotzdem würde ich sagen, das Ende vom Lied ist jetzt nicht alles maschinell zu lernen durch eigene Beobachtung. Denn diese physikalischen Modelle sollen ja auch physikalische Gesetzmäßigkeiten betrachten und die sind nun mal in Formeln kodiert. Und da sind wir wieder bei der alten Vorgehensweise symbolisch. Denn die Maxwell'schen Gleichungen zum Beispiel, irgendwie ein Satz der Thermodynamik, den werden Sie natürlich nicht durch Beobachtung hinkriegen. Da können Sie sich noch so anstrengen. Das sind ja geniale Ideen gewesen und die fallen einem nicht an, indem ich dauernd mir Daten angucke.
Sie vergleichen das ja immer mit einem Pendel, ne, dass das hin und her schwingt. Es gibt die wissensbasierten Systeme, ja, haben wir darüber gesprochen, wo Experten versuchen, die Welt zu verstehen, die Physik, die Mathematik und andere Dinge. Und dann gibt es wieder die Datenwelt, wo man sagt, dass das System bekommt ganz viele Daten und lernt, wie man Texte übersetzt, ohne dass man es ihm vorkaut. Aber Sie haben auch gesagt, oft mischt sich das natürlich. Also bei einem autonomen Auto aus Daten zu lernen, was man an einem Stoppschild machen muss, ist Quatsch. Man weiß, was da zu tun ist. Aber aus Daten kann man zum Beispiel sehr gut lernen, wie stark man einschlägt, schlagen muss, um einzuparken.
Und man lernt auch Falsches nur aus Daten. Gerade Ihr Verkehrsbeispiel ist sehr gut. Wenn ich sage, ich fahre in eine geschlossene Ortschaft rein, was ist die Höchstgeschwindigkeit? 50. Wenn Sie das erst empirisch lernen wollen, es fährt ja kein Mensch 50. Manche schleichen mit 48, andere fahren aber 55. Das heißt, es kommt raus 53. Nur das ist aber nicht das Gesetz. Ja, wenn Sie vor Gericht stehen und jetzt dagegen agieren, ja, sorry, sind 50. Und das müssen Sie lernen, das lernen Sie in der Fachschule. Das ist genauso, wie wir Physik vom Physiklehrer lernen und nicht durch Beobachtung.
Aber das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz ist ungefähr so alt wie ich. Und ich erinnere mich, ich hätte jetzt nicht gedacht, als ich die ersten Kontakte mit Computern hatte in den 90ern, dass 10 Jahre früher schon sowas eröffnet wurde. Und vor allem, dass irgendjemand auch gesagt hat, jawohl, ich gebe da Geld rein, denn ich setze auf künstliche Intelligenz. Das heißt, damals war man schon irgendwie vorausschauend, dass es irgendwann mal sehr wichtig wird. Also die Bedeutung von KI war damals schon einigen Leuten bewusst.
Das kann man wohl sagen. Auch im Ministerium gab es Leute, die von Anfang an uns sehr unterstützt haben. Die haben das also kapiert, sodass es eigentlich sehr bedauerlich ist, dass manche Journalisten mal sagen, man hätte da irgendwas verschlafen. Nein, es gab Leute, die haben das gefördert. Und ich muss sagen, für mich war es ja ein Vergnügen. Ich habe von Beginn an die KI verfolgt bis heute zu einer unheimlichen Blüte.
Jetzt kann ich ja auch mal biografisch werden. Ich selber habe Mitte der 90er Jahre in Saarbrücken angefangen, Computerlinguistik zu studieren. Und ich habe das erste Mal dann Herrn Walster und das DFKI kennengelernt in dem großen Sprachtechnologie-Verbundprojekt Werkmobil. Das war so ein Projekt, wo ich als Hiwi ein kleines Licht war. Ich habe da eine kleine Visualisierung programmiert. Aber das war ja wirklich ein Knüller, den Sie damals eingeworben haben, das größte Sprachtechnologieprojekt in Deutschland seitdem, muss man sagen, was es vorher und nachher jemals gegeben hat. Und die Früchte kann man ja bis heute nachvollziehen. Aber vielleicht sollten wir ein bisschen
erzähl doch mal, was das ist.
Ja, Werbmobil, wie der Name schon sagt. Verbal und mobil heißt Mobiltelefon. Dass ich also eine Übersetzung über Telefon anstrebe, das war unser Ziel. Und das sollten wir für mehrere Sprachen. Wir hatten damals Englisch, wir hatten Japanisch. Und schließlich auch noch Chinesisch. Es war tatsächlich das größte Projekt. Wir haben ein Buch über 600 Seiten rausgebracht. Und Bill Gates persönlich hat dieses Buch ja bestellt. Und ich hatte das Vergnügen, mit ihm im Auto von Berkeley zu seinem Labor zu fahren. Und er hat dann jedem Mitarbeiter, der in Sprachtechnologie arbeitete, bei Microsoft, hat der Bill Gates persönlich mit meiner Widmung eines dieser Bücher geschenkt. Mhm. Und gesagt, so musst du es machen.
Also die Vision.
Er war begeistert von unserer Arbeit.
Die Vision war damals, wir möchten einen Termin vereinbaren zwischen zwei Personen, die andere Sprachen sprechen. Ich rufe eine bestimmte Nummer mit meinem Mobiltelefon an und sage, ich möchte gerne eine Verabredung im Mai mit Ihnen machen. Und dann sagt das System, I want to make an appointment with you in May.
Richtig.
Also diese Art von Übersetzung, diese Art von Länge von Satz, von denen haben Sie Ende der 90er Jahre geträumt.
Richtig. Wir konnten insgesamt nachher 20.000 Wörter gut verstehen. Das kommt ja auch dazu. Wir müssen ja die Spracherkennung, das war damals noch ein Problem.
Entweder, ja. Alles.
Und da hatten wir oft Fehlverstehen. Ich kenne das selber noch. Vielleicht, wenn die ersten Sprachsysteme so mal getestet haben. Die Inhalte, das ging noch einigermaßen, aber allein schon die Akustik hat uns Schwierigkeiten gemacht. Und da hatten wir so viele Varianten, dass wir immer rausfischen mussten. Aber es klappte nachher gut. Wir haben gesagt, approximativ korrekt waren dann doch über 80% der Übersetzung. Allerdings gleich eingeschränkt. Es war ja wieder so eine Mickey-Maus-Welt. Sie konnten praktisch aus dieser Welt der Terminabsprache, wir haben auch so ein bisschen noch Reparatur von PCs hatten wir noch drin und so, aber wir hatten nicht wie heute ChatGPT, dass überhaupt Gott und alle Welt sprechen konnten. Das ging absolut nicht. Und die Sprachen waren natürlich noch eingeschränkt. Aber es wurde weltweit, es wird immer noch zitiert, hat es zu vielen Doktorarbeiten, die das dann weitergeführt haben.
Wann war denn der Punkt das erste Mal, wo auch über Ethik gesprochen wurde? Heute wird ja, wenn wir über KI sprechen, auch ganz viel über Ethik und sollte man, was man kann und sollte man es machen. Wann war der Punkt, wo bei Ihnen das erste Mal entweder jemand anders auf Sie zukam oder Sie selber gedacht haben, wie weit will ich gehen?
Ja, wir hatten damals die erste große KI-Konferenz, das ist die International Joint Conference for AI. Die haben wir mal nach Deutschland gebracht, das war in Karlsruhe. Und da ging's los mit der Ethik, weil dort war ein berühmter amerikanischer Rüstungshersteller, die Firma Martin Marietta, die eigentlich ganz speziell auch Torpedos, aber auch Kampfflugzeuge herstellt und so.
Wann
und
war das?
1983,
ne? Glaub, genau.
Das war ja auch die Zeit, wo in der Bundesrepublik die Diskussion um NATO-Doppelbeschluss und so weiter sowieso groß war und die Friedensbewegung groß war.
Richtig. Und dort war dann auch Protest, ja. Der Stand wurde dann sogar entfernt nachher später. Und es gab sehr große Auseinandersetzungen, Demonstrationen auch von Studenten bei dieser Tagung. Und seitdem ist das ja ein Thema, was immer wieder gerade auf der Edge-Kai schon Tradition hat. Und man ist auch ein gutes Stück weitergekommen, weil man das ja auch wissenschaftlich untersuchen muss. Was sind wirklich die verschiedenen Paradigmen? Wie weit kann man gehen? Wie weit muss man? Wir hatten gerade letzte Woche wieder eine Diskussion, auch mit dem Ministerium. Es soll ja jetzt aufgeweicht werden, die Zivilklauseln raus. Es soll jetzt praktisch doch auch an den Unis und den Forschungsprojekten zumindest Dual Use beachtet werden aufgrund der geopolitischen Lage, dass wir sagen, wir wollen keine Angriffswaffen, aber wir müssen verteidigungsfähig sein. Und hatten wir auch jetzt im DFKI extra Arbeitsgruppen heute. Damals haben wir auch schon drüber gesprochen, aber da war das Weltbild ein anderes. Da haben wir gesagt, das lehnen wir komplett ab. Heute ist man bei der überwiegenden Mehrzahl von Mitarbeitern, glaube ich, wenn sie die Wahlfreiheit haben, sagen sie natürlich, will ich nichts mit zu tun haben, aber sie haben Verständnis dafür und sagen, es darf schon an unserem Institut auch was in der Richtung machen, wenn es rein Verteidigungszwecken dient.
Für uns Otto-Normalverbraucher und Normalverbraucherinnen ist KI erst in den letzten Jahren so richtig für uns sichtbar geworden. Na klar, ihr Wissenschaftler habt euch da schon sehr lange und vorher mit beschäftigt, aber ich zum Beispiel hatte jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz. Wenn Sie sehen, was in den letzten 4-5 Jahren passiert ist, denken Sie dann so, ja, das ist auch mein Baby, was ich mitgehegt und gepflegt und gefüttert habe? Oder denken Sie da auch manchmal, diese Entwicklung ist jetzt nicht das unbedingt, was ich mir gedacht hatte.
Nee, ich habe das schon gedacht und auch immer gewünscht. Also ich bin ja von der Sprache ausgegangen und dann Multimodalität, Sprache und Bild. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter. Da gibt es auch noch sehr viele offene Probleme. Das eine ist die Intelligenz, die sich eigentlich aus unserer tollen Sensorik und auch aus unserer Bewegungsmöglichkeit ergibt. Also einen Fußballspieler wie Ronaldo, den nachzuahmen, da können wir ChatGPT vergessen. Und das wird auch in den nächsten 10 Jahren nicht so perfekt passieren. Also dieser Teil, die kognitive Intelligenz, die der Mensch hat, die ist etwas, was wir immer uns stärker nähern. In einigen Bereichen wie den Spielen haben wir sogar übertroffen. So, jetzt kommt aber die emotionale Intelligenz. Die emotionale Intelligenz ist ja für das soziale Leben extrem wichtig, hat aber mit den neuronalen Netzen nichts zu tun. Das ist ja ein ganz extra Bereich, der auch sehr chemisch dominiert ist im Gehirn. Und das brauchen wir aber unbedingt. Wir brauchen mehr Emotionserkennung. Wir haben erste emotionale Äußerungen, kann das System. Ich habe sogar selber in einem Projekt den ersten weinenden Computer. Da kommen richtig Tränen raus und zwar mal installiert und so weiter. Aber trotzdem, das System hat ja keine eigenen Emotionen. Und soziales Verhalten, das ist ja noch schwieriger. Wir haben ja diese Fußballmannschaft, ja, es gibt ja mal den Fußballwettbewerb der Roboter. Und wenn Sie so einem Roboter den Ball geben, der gibt den nicht mehr ab. Der will unbedingt das Tor schießen. Denn ein guter Spieler in der Bundesliga, der macht ja den sogenannten Doppelpass. Das heißt, er gibt den Ball mal kurz ab, aber er weiß genau, ich kriege den ja wieder. Ich will schon das Tor schießen. Ja. Und das kapieren die Systeme nicht. Wir haben lange trainieren müssen. Jetzt funktioniert, aber nach 2 Jahren Training ging das erst. Und die Abseitsfalle ist ja noch schwieriger. Da müssen wir, und so weiter. Also es sind ja oft soziale Komponenten und da gibt es noch sehr viel zu tun. Also sozial-emotionale Intelligenz ist eigentlich schwieriger zu modellieren und auf Computer zu bringen als die rein kognitive.
Also ja, und da steckt ja auch das abstrakte Wissen drin. Manchmal muss ich mich auch von meinem Ziel ein Stück weit entfernen, um es zu erreichen. Genau. Auch in Verhandlungen oder so macht es manchmal Sinn, wenn man sich festbeißt, erstmal locker zu lassen, erstmal ein paar Sachen fallen zu lassen und die später zu einem guten Zeitpunkt, wie Sie gesagt haben, pokermäßig dann wieder reinzugehen, wenn der gute Zeitpunkt ist, statt zu sagen, ich will jetzt alles und zwar sofort. Das ist dann oft nicht die gute Strategie und da sind wir, ne?
Ja, ja.
Und wir hatten natürlich, das muss man auch nochmal sagen, zu den Sprachmodellen war ja auch so deine Frage, Simon, sind das auch unsere Kinder? Es gibt ja auch kleinere Sprachmodelle für Spezialanwendungen und die haben wir ja schon viel, viel länger, auch schon über 10 Jahren bei Ihnen in der Gruppe, Herr Walster, bei uns in der Gruppe beim Übersetzen, beim Fakten extrahieren und beim Wissensgraphaufbau und so. Die benutzen wir ja auch schon sehr lange. Das heißt, über die Mächtigkeit von Sprachmodellen im Allgemeinen, das war uns schon bewusst.
Und jetzt kommt aber die größte Herausforderung im nächsten. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Wir haben jetzt uns durchgerungen, holistische Systeme, wissensbasierte Systeme, lernende Systeme, kognitive Systeme. Aber jetzt, was kommt als nächstes? Ja, in wenigen Wochen haben wir eine Versammlung nochmal mit dem Forschungsministerium. Geht es um die Reise in der Hightech-Strategie. Und da haben wir vorgeschlagen, autonome Systeme. Und zwar Langzeitautonomie. Also Systeme, denen Sie einmal was sagen. Und zwar sagen Sie zum Beispiel, hier in meiner Fabrik in Hamburg, da soll jetzt 15% Energie eingespart werden in 3 Jahren. Also das heißt, Sie müssen den langen Atem beweisen. Deshalb Langzeitautonomie. Die Autonomie, die wir heute haben, die ist ja super kurz. Und wenn Sie heute einem Roboter etwas sagen, dann macht er das. Schluss, hat er vergessen. Nächstes bitte. Ja, aber wir brauchen ja, wenn wir mit Menschen Vertrauensverhältnis entwickeln, da brauchen wir natürlich Langzeitautonomie und müssen auch Roboter dazu bringen, dass sie das können.
Aber trotzdem sind wir ja gerade auch an so einer Schwelle, wo viele Menschen auch anfangen, KI zu benutzen im Alltag, wo es uns das Leben auch viel erleichtern soll, wo es jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dazu kommt, dass es bei der Arbeit unterstützt. Und trotzdem sind wir da jetzt, habe ich so das Gefühl, aber ich kann das nicht so gut einschätzen wie Sie, sind wir jetzt gerade an so einer, auf so einem Berg drauf, auf so einer Schwelle und jetzt rollt dann mehr von alleine, als es in den letzten Jahren war, oder? Da mussten Sie ja immer noch viel anstoßen.
Ja und nein. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass Leute wie Herr Burchert und ich, die ja die ganze Entwicklung kennen, auch mit warnender Hand daneben stehen und aufpassen. Denn es gibt, wie gesagt, zu viele Scharlatane, die jetzt aus diesem kurzen Erfolg ja übertriebene Thesen ablehnen. Noch sind wir in vielen Bereichen ganz am Anfang. Die Halluzination von ChatGPT, es gibt Probleme genug. Ich glaube, dass schon eine Ernüchterung in den nächsten 2 Jahren kommen wird. Aber das hält uns nicht davon ab. Wir gehen weiter. Es gibt ja kein Naturgesetz, was sagt, das geht alles, funktioniert alles nicht. Mhm. Wir kriegen das schon hin. Nur wir haben dann so Ups and Downs. Und jetzt ist ein bisschen überzogene Erwartung. Aber die Story geht weiter, weil wir ja bei jeder Schicht, die wir draufsetzen, immer schrittweise besser werden. Es geht ja voran. Es ist ja nicht so, dass wir extreme Rückschläge dann immer wieder haben. Und nach dem Autonomen werden auch wieder noch weitere Dinge, vielleicht, ich habe gesagt, einfühlsame Systeme, die sich noch mehr auf ein Individuum einstellen können und so weiter. Es gibt genug zu tun, also packen wir es an.
Und dann kommt ja nochmal der Spannendste, wenn ich doch noch einen draufsetzen darf. Dann gibt es ja die Dinge, die in den Vorschriften stehen, die Dinge, die man abarbeiten kann, die man gut machen kann. Und dann gibt es aber immer die Ausnahmen. Was mache ich denn, wenn der Kunde jetzt nicht dieses und jenes mir liefert? Was machen wir denn, wenn die Maschine jetzt nicht die erwartete Leuchte leuchtet, sondern die mal gar nicht leuchtet oder irgendwas? Richtig. Das Fachwissen, was in den Leuten und in den Köpfen steckt, Simin, du hast den Fachkräftemangel schon erwähnt. Da müssen wir eben auch den Systemen helfen, von den Menschen dieses Wissen abzugreifen, in der öffentlichen Verwaltung auch und so weiter. Die vielen Dinge, die eben nicht in der Vorschrift stehen, aber die man als System unbedingt wissen muss, damit man eben in allen Situationen, Stichwort, was Herr Walze sagt, Langzeitautonomie, da kannst du dich sagen, alle 2 Minuten, das hatten wir aber nicht beim Training. Das sind die spannenden Sachen auch für uns Mensch-Maschine-Interaktion, wo noch wirklich, wirklich viel Musik drin ist.
Ja, und speziell in Deutschland sind wir ja sehr gut im Bereich industrielle KI und wir sind nicht gut im Bereich Verbraucher-KI. Die Verbraucher-KI kommt ja im Wesentlichen aus China und aus USA. Insofern haben wir uns auch gut aufgestellt. In der industriellen KI gibt es noch viel zu tun und da sind auch die Margen höher. Wie wir alle wissen, im Verbrauchermarkt ist ja immer ein extremer Preisverfall und das geht nur im Massenmarkt. In Deutschland haben wir zu wenig Einwohner, um das profitabel zu gestalten. Insofern sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt. Ich bin eigentlich optimistisch, dass das mit der industriellen KI noch stärker aufwärts geht. Und das Zweite, was mich sehr optimistisch macht, ist, wir haben ja super Studenten hier. Gerade durch die Verwerfung in den USA im Moment kommen immer mehr Top-Studenten. Die Besten auch aus Indien, aus China, aber auch aus den USA selbst haben wir einen Zuwachs. Wir haben das AI-Grad in diesem Jahr nochmal gesteigert. Das sind die Talente der Zukunft. Mir macht das auch unheimlich Spaß, mit den ganz jungen Leuten, die jetzt gerade mit Begeisterung anfangen, in die KI einzutreten. Und das Repertoire an Menschen in Deutschland für dieses Fach gibt ist sehr hoch.
Ich finde es auf jeden Fall super spannend, dass Sie immer noch mit Begeisterung nach so vielen Jahren KI-Arbeit dabei sind. Und vor allem finde ich es auch beruhigend, dass jemand, der so viel Erfahrung in diesem ganzen Bereich hat, so optimistisch in die Zukunft guckt und jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, was habe ich getan? So wie bei Frankenstein und seinem Monster, sondern Sie sind sehr zufrieden damit und freuen sich selber auch auf die Zukunft, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das ist richtig.
Sehr schön.
Haben wir gut getroffen.
Ich fand das ganz spannend heute. Ich fand es vor allem spannend, so viel über die Geschichte der künstlichen Intelligenz zu lernen. Und ich finde auch, dass es das nochmal, also mir persönlich jetzt auch nochmal weitergeholfen hat, diese ganzen Zusammenhänge gut zu verstehen. Ja. Wie es jetzt überhaupt dazu gekommen ist. Und dass es nicht so, wie es vielleicht den meisten von uns geht, die jetzt nicht Informatik studiert haben, dass man auf einmal denkt, hups, da ist was, eine neue App auf meinem Handy. Genau. Oder bei Google steht auf einmal KI oben. Was ist das denn? Ja gut, dann benutze ich das halt mal. Sondern, dass sie uns ein bisschen mitgenommen haben in diese Geschichte, die, wie ich finde, sehr spannend ist.
Da stecken 70 Jahre Blood, Sweat und Tears drin.
Genau.
Vielen Dank.
Ja, danke, Herr Walster.
Herr Walster, schön, dass Dankeschön. Sie heute unser Gast waren.
Ja, danke schön für die Einladung.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute diese Folge auch mit mir gemacht hast. Ich hatte sie mir ja so ein bisschen gewünscht, damit ich auch einfach alles besser verstehe und besser einordnen kann. Und ja, mal gucken, je nachdem, wie lange unser Podcast geht, können wir dann einfach irgendwann nochmal eine Folge zur Geschichte der neueren KI machen.
Die Geschichte der Zukunft der Geschichte.
Genau.
Super.
Danke dir, Aljoscha. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Atomkraft ist gefährlich, nicht wirklich kontrollierbar und wir alle tragen das Risiko. Entsprechend groß ist die Erleichterung, als die Bundesregierung 2011 nach Fukushima das Aus in Sachen Kernenergie beschlossen hat. Aber wenn man zu den Nachbarn guckt, nach Frankreich, ja, dann sieht's ganz anders aus. Atomkraft hat hier Priorität und die Franzosen finden das zum allergrößten Teil auch gut so. Lisa Krauser ist Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und ein paar Kilometer vor der deutsch-französischen Grenze aufgewachsen. Im Podcast Nein, danke. Warum Atomkraft uns spaltet, will sie rausfinden, ob sie anders über Atomkraft denken würde, wenn sie nur 3 Kilometer weiter westlich geboren wäre. Und wenn ja, will sie auch wissen, warum. Das ist eine spannende Reise, die Lisa macht zu Reaktoren tief unter die Erde und zu Menschen, die Kernkraft vorantreiben oder aber auch verhindern wollen. Das alles gibt es ab jetzt zu hören in der ARD Sounds App und auch überall da, wo es Podcasts gibt.